wenn ich dann dem Einkäufer noch sagen muss, naja, nehmen die mal raus, die sind konventionell und nimm jetzt mein Produkt und dann hast du 10% weniger Spanne, dann lächeln die mich an und sagen, du Jurek, ich hab dich mega lieb und du bist immer so heißblütig und ja und so voll dabei, ich spür das und privat habe ich auch einen Huhn und pflück da die Eier. Aber sorry, ich krieg im Convenience-Kühler keinen Platz für dich, weil deine Spanne ist scheiße und die Drehzahl ist auch scheiße. Jetzt mach doch mal endlich eine nationale Werbekampagne im Fernsehen. Ja, ich kenne da so eine schwarze Cola-Marke, die macht andauernd Plakatwerbung. Ich kenne da eine Smoothie-Marke, die sind so lustig, Jurek. Könnt ihr das nicht auch mal machen? Und dann sage ich, Junge, ich habe das Geld dafür nicht, weil ich versuche hier nachhaltige Landwirtschaft zu gestalten. Also verstehst du, wir können nicht alles richtig machen.
Seid ihr bereit für eine Geschichte, die unsere aktuellen Glaubenssätze in den Grundfesten erschüttern wird? Eigentlich lassen wir gerade alle die Köpfe hängen, unsere Nachhaltigkeitsteams wurden zurechtgestutzt, die Budgets werden gestrichen, die Klimaziele sowieso, Berichte machen wir auch nur noch, wenn wir wirklich, wirklich müssen, denn es scheint, es ist einfach zu teuer, nachhaltig zu sein. Und genau während die ganze Welt sich in diese Richtung entwickelt, gibt es eine Geschichte, die komplett gegen den Strom läuft. Wo ist sie zu finden? Im Norden von Deutschland. Ein kleiner deutscher Mittelständler, den wir wahrscheinlich alle kennen, hat sich vor geraumer Zeit entschieden, es genau anders zu machen, hat sich aus der Deckung gewagt, aus den Regalen im Biomarkt rein in die Regale im Standardsupermarkt, in die Standardregale mit dem ganzen schnöden konventionellen Wettbewerb und seitdem läuft es prächtig. Sie haben den Umsatz gesteigert und sind so erfolgreich, dass sie in manchen Produktgruppen sogar den konventionellen Wettbewerb weit hinter sich lassen. Und ich habe mir gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Die müssen noch tricksen in der Lieferkette. Haben sie jetzt plötzlich irgendwie auf einfache Verpackungen umgestellt oder haben sie doch irgendwo im Hintergrund vom Sourcing jetzt andere Früchte, die auch mit Dünger hergestellt werden? Wir werden es herausfinden. In dieser Folge gibt es einen Einblick in die Vöckel-Story. Vöckel wird in vierter Generation betrieben von 4 Brüdern, 3 davon in der Geschäftsführung und 1 davon habe ich in dieser Folge zu Gast, Jurek Vöckel. Beim Schnitt habe ich schon wieder richtig Bock bekommen, denn es ist die vermutlich leidenschaftlichste Folge von Gewinne Zukunft geworden. Jurek hat sich wirklich nicht zurückgehalten, mir im Detail zu erklären, warum sie ihre Kommunikationsstrategie von Grund auf ändern mussten, um sich neue Kundengruppen zu erschließen, warum in ihren Lieferantenbeziehungen nicht der Preis, sondern die Empathie die Resilienz erhöht und an welchen Stellschrauben in der Produktion wirklich Millioneninvestitionen auch den großen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Bleibt bis zur letzten Minute dran, ich verspreche euch, es lohnt sich. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, euch wieder mit an Bord zu haben. Wie immer die Einladung, wenn ihr jemanden kennt, dem diese Folge unglaublich weiterhelfen würde, dann teilt diese Folge gerne. Und wenn ihr mitbekommen wollt, was ich den ganzen Monat über noch für Einsichten bekomme, dann abonniert den Newsletter zackes.com/newsletter, zackes.com/newsletter. Aber jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Jurek Vöckel.
Ja, hi, Zackes, moin.
Jurek, also es ist ja krass, was bei euch los ist. Ihr habt euch vor 5 Jahren entschieden, wir gehen raus aus dem Biomarkt und aus dem Bioregal rein und wir stellen uns im konventionellen Wettbewerb. Und seitdem läuft es so prächtig wie noch nie. Was ist da los?
Ja, Zackes, du hast gute Sachen angesprochen. Also, warum läuft es bei uns? Tricksen die da in Pewisdorf? Und ich kann sagen, genau, wir tricksen. Wir haben auch angefangen zu tricksen. Und genau darin, in dieser Einsicht, liegt auch ein bisschen sicherlich die Wurzel für unseren Erfolg. Es entscheidet da draußen, wer die Marktführerschaft hat oder welche Lebensmittel am meisten gekauft werden und also am besten platziert sind, am besten verkauft werden. Darüber entscheidet nicht die Qualität. Nicht die besten Produkte sind die erfolgreichsten, sondern diejenigen, die verstanden haben, wie unsere Vermarktung von Lebensmitteln überhaupt funktioniert. Und so haben wir auch angefangen, uns anzuschauen, wie unsere konventionellen Marktbegleiter arbeiten im Bereich der Vermarktung, des Vertriebs. Denn wir müssen die Tricks und Kniffe unserer Kolleginnen und Kollegen eigentlich noch viel besser beherrschen. Denn, ach Wunder, wir haben im Regelfall noch nicht mal die Hälfte des Budgets für Vertrieb und Marketing zur Verfügung wie konventionell wirtschaftende Unternehmung. Das heißt, wenn ich sage, mein Produkt soll verantwortungsvoll hergestellt werden, wir wollen unsere Landwirte, die Bäuerinnen und Bauern vernünftig für ihre Arbeit bezahlen. Hey Leute, das sind diejenigen, die unsere Allmende-Güter, Boden, Wasser, Luft, das sind diejenigen, die für uns Tierwohl, Fairness, all die Themen, die uns in der Brust schlagen. Und da sagen doch 60% mindestens der ShopperInnen in Deutschland, yo, Nachhaltigkeit, Bio, das ist mir alles mega wichtig. Da war neulich eine Handelskette aus Norddeutschland bei mir und guckt mich an und sagt, yo, Jurek, wir sind jetzt bei 7% Bio-Umsatzanteil. Und Demeter ist gerade von 4% auf 3% zurückgelaufen. Und sorry, Leute, ich bin einfach dann immer ein Stück weit sauer. Das heißt, das ist die Challenge. Wir haben einen riesen Value-Behavior-Gap. 60% sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, Bio ist mir wichtig und die Realität sind 7%. Das heißt, wir müssen die Tricks, also wir müssen in der Vermarktung mega viel Gas geben, damit unsere Produkte überhaupt dort stehen, wo die Kundinnen und Kunden jetzt bereit werden, das Produkt zu kaufen. Und das ist für uns die Einsicht gewesen, wenn wir uns weiterhin dem LEH, dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel, verschließen, dann bleiben wir in der Bioblase, in der vielleicht 5% der Konsumentinnen und Konsumenten einkaufen und haben uns auch alle mega lieb und sind uns zu 100% mit unseren Werten ähnlich etc., klopfen uns jeden Tag auf die Schulter und sagen, wie toll wir gegenseitig sind. Bloß leider laufen wir an 90-95% der Menschen, die Lebensmittel kaufen, dran vorbei. Das heißt, das war die Initialzündung, in den LEH zu gehen.
Also um den Leuten nochmal vorzuführen, wie krass das gerade bei euch läuft. Ihr seid im normalen konventionellen Regal, ihr seid in einer Produktgruppe wie zum Beispiel Ingwer-Shots, ein absolutes Trendprodukt gerade. Da verkauft ihr 17 Millionen Einheiten und der nächste Wettbewerber, ein konventioneller Wettbewerber, HSC, verkauft gerade mal 7 Millionen. Also das heißt, ihr verkauft doppelt so viel Produkte mit höchstem Bioanspruch. Wir können, da werden wir später drauf eingehen, aber das heißt, eure Produkte sind Demeter zertifiziert und das heißt nochmal eine Ebene über dem schon sehr anspruchsvollen Bio-Siegel. Und ihr habt den Umsatz verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, ihr habt allein für den Vertrieb 40 Mitarbeitende eingestellt. Das heißt, ihr seid mehr Menschen in eurem Unternehmen geworden. Also alle Zahlen zeigen nach oben. Gleichzeitig, nachhaltigkeitstechnisch, geht der Footprint nach unten. Auch das werden wir uns später anschauen, die genaue Relation sozusagen von Wachstum auf der einen Seite und gesamte absolute Reduktion vom Footprint auf der anderen. Aber das Spannende ist ja, dass ihr euch das vielleicht gar nicht selber habt zu vorstellen können, oder? Also was, du hast es gerade schon angesprochen, aber was war der Grund, vor 5 Jahren zu sagen, wir verlassen unsere Komfortzone, wo wir, und das ist spannender Einschub, wo wir wirklich auch Pioniere waren. Also das ist eine der ganz wenigen Folgen, wo ich tatsächlich wieder Pioniere zu Gast habe, weil das über 4 Generationen sich gezogen hat. Also schon deine Urgroßeltern haben den Grundstein gelegt, ja.
Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie kommt das zustande, dieses Riesengap zwischen dem, was die Menschen sagen und was sie tatsächlich tun. Also warum haben wir einen Bioanteil je nach Händler zwischen 7-12%, wenn doch 60% der deutschen ShopperInnen sagen, hey, mir ist Bio und Nachhaltigkeit wichtig. Und da kommst du natürlich schnell an den Punkt, dass du einfach sagst, du musst mit deiner Ware gut verfügbar sein. Und viele Menschen, die sagen einfach, ich gehe gar nicht in einen Bioladen. Das ist teuer, ich kann mir das nicht leisten. Die haben Vorurteile oder die haben gewisse Gründe, das ist für sie nicht gut erreichbar. Der nächste Bioladen ist zu weit weg. Viele verschiedene Gründe. Das heißt, im Biomarkt, da schlägt ja wirklich unser Herz. Da sehen wir alles, das ist sozusagen unsere Vision. Bloß damit wir unserer Verpflichtung nachkommen, das steht ja auch in unserer Stiftungssatzung. Unser Ziel ist die Förderung der ökologischen Landwirtschaft und eines fairen Wirtschaftens. Das möchten wir etablieren. Was bringt mir das, wenn das 5-10% der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind und das der Gold-Gold-Gold-Standard ist? Das ist mega, das ist der Leitstern. Aber dennoch bin ich der schweren Überzeugung, dass fast jeder Mensch das in seinem Herzen trägt. Der findet die Natur schön, der schlägt für Tierwohl. Bloß wir müssen es den Menschen ganz, ganz einfach machen, gemäß ihrer Überzeugung zu handeln. Das heißt, wenn ich Durst habe und es ist heiß draußen und ich musste Auto fahren und dann bin ich in der Tankstelle und habe getankt und da stehen eiskalte konventionelle Getränke und nicht eine geile Bio-Variante, ja, da glaubt doch keiner, dass einer von 1000 Leuten dann sagt, nee, jetzt fahre ich zum nächsten Bioladen und such mir dann da den Völkel-Kombucher. Sondern wir müssen schon wirklich dahin kommen, wo die Menschen durstig sind. Also wir müssen schon die Tricks, in Anführungsstrichen, die Distributionstricks, ja, wir müssen die ganz normale Basisarbeit leisten im Vertrieb und im Marketing und einfach dafür sorgen, dass die Kundinnen und Kunden A, unsere Marke kennen und B, dass sie verfügbar ist, dass sie erreichbar ist. Und zwar überall, wo ich Durst habe. Und da die echten Sortimente, das ist nicht nur in der Tankstelle so oder im Supermarkt oder in der Kantine des Krankenhauses oder der Krankenversicherung. Dort steht überall noch konventionelle, überzuckerte Getränke von vorgestern. Also die Sortimente sind doch gar nicht an die Bedürfnisse der heutigen Kundinnen und Kunden angepasst, sondern da wird immer noch Zeug verkauft, mehrheitlich, welches zu viel Zucker hat, welches konventionelles vielleicht eine hippe Marke ist. Aber es ist ja jetzt noch nicht 60% der Sortimente Bio. Und deswegen ist unser Wettbewerb, sind nicht andere Bio-Saftmarken oder das Smoothie-Startup oder so. Ich finde das alles gut. Oder die hippe Marke aus Berlin. Sondern das, was wir bei den Ingwer-Shots geschafft haben, dass eine Demeter-Marke, ein Bio-Produkt, weit mit Abstand, der am meisten verkaufte Artikel in einer gesamten Produktkategorie wie Ingwer-Shots ist, das ist sozusagen das, was wir anstreben und was wir logisch finden. Weil es ist für uns Menschen einfach logisch, wenn wir weiter ein gutes Leben führen wollen und auch unsere Kinder, dass wir nicht alles kurz und klein hauen um uns herum, was uns eigentlich lieb und teuer ist.
Ingwer-Shots waren keine neue Kategorie. Ich glaube, die Pioniere dafür, das ist eine andere Marke. Also was war eure Überlegung zu sagen, wir gehen jetzt ins normale Regal und was brauchen wir, um dort wahrgenommen zu werden? Also welche Produktgruppe eröffnet uns sozusagen die Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu bekommen und dann tatsächlich auch gewählt zu werden und nicht nur dazustehen?
Erstens der Schritt, in den LEH zu gehen. Das war ein strategischer Schritt vor 5 Jahren. Da habe ich sehr intensiv in der Familie für geworben. Meine Brüder überzeugt, die waren da relativ schnell von zu überzeugen. Mein Vater war da ein Stück weit skeptischer, verständlicherweise, weil er einfach 80 Jahre lang nur den Biohandel und die Reformhäuser bearbeitet hat.
Kann ich kurz nachfragen, warum er da skeptisch war?
Es wird schon von einem, ja, so eine Vertriebsschienentreue, eine Fachhandelstreue eigentlich verlangt. Aber auf der anderen Seite, und das sehen wir Jungen natürlich dann etwas stärker. Ich kaufe privat zum Beispiel immer, wenn es geht, in einem Bioladen ein. Ich liebe das einfach, ja. Aber wenn der Bioladen nicht erreichbar ist oder zu hat, dann gehe ich halt zu Edeka oder sonst wo einkaufen. Also ich gucke mir alle Vertriebsschienen an. Und also die Einsicht, wenn wir wirklich mehr Nachfrage für Rohware, wenn wir mehr Bums generieren wollen, wenn wir vorwärts kommen wollen, das schaffen wir halt nur, wenn unsere Produkte überall erreichbar sind. Das mit den Ingwer-Shots, das war nicht geplant. Ja, wir gucken uns einfach immer Trendkategorien an und das, was im Markt war, war einfach preis-leistungsmäßig nicht so gut. Preis-leistungsmäßig. Das heißt, so Pioniere oder ein Start-up, das setzt den Preis natürlich erstmal ganz hoch, weil es einfach sagt so, naja, ich bin der Erste und ich habe keinen Wettbewerb. So, dann gucken wir uns solche Produkte an, verkosten und sagen, hey, wie würden wir das denn im Völkelstil interpretieren? Und unsere ist ja entgegen der landläufigen Theorie, setzen wir ja auf eine ganz hohe Fertigungstiefe. Das heißt, wir verarbeiten den Ingwer selber. Wir kennen Franco. Franco ist unser Partner, mit dem wir jetzt seit über 10 Jahren in Peru mit einer Kooperative Demeter-Ingwer anbauen, wo wir die in Bio- und Demeter-Anbau auch die Kleinbauern schulen. Also wir kennen bis zu den Kleinbauern in Peru die gesamte Lieferkette und arbeiten da Hand in Hand. Wir kaufen nicht irgendwo ein Ingwer-Püree, ja, sondern wir wollen wirklich, Ingwer hat eine Riesenanfälligkeit für Schimmel zum Beispiel und unser Ingwer-Saft kostet doppelt so viel in der eigenen Herstellung, als wenn wir den am freien Markt aktuell kaufen würden. Wir sind wirklich immer wieder, lass uns Muster schicken und wir schmecken einfach, das ist nicht Völkelqualität. Und bei Ingwer-Shots ist einfach so viel Musik drin. Die werden ja grundsätzlich schon zu einem hohen Grundpreis verkauft. Wir sind einer der günstigeren Anbieter, obwohl wir Bio sind. Und wir haben konventionelle Marktbegleiter, geht zum Edeka, guckt ins Regal, ja, die teurer sind als wir. Also das ist auch ein wichtiger Grund, wenn das Bioprodukt, das nachhaltige Produkt günstiger ist und mehr Leistung, mehr Qualität, mehr Geschmack bietet als das konventionelle Produkt, warum dann hilft halt auch die Werbetrommel der konventionellen irgendwann nicht mehr. Und das, also das sehe ich hier einfach sowohl von der Produktleistung, haben unsere Marktbegleiter nicht genug abgeliefert. Und wir haben hier also einen Sweet Point gefunden, sehr, sehr mutig in den Markt investiert. Uns kennt gar keiner. Ja, den Marktbegleiter, den du kennst, der ist Marktführer für Saft. Den kennt jeder. Die machen Fernsehwerbung. Jeder Einkäufer, jeder Edeka-Markt, jeder Händler kennt die. Und wir sind wirklich die Newbies. Wir sind unbekannt. In der Öko-Bubble kennt man uns. Aber ansonsten sind wir wirklich Newbies. Und deswegen sind wir da auch ein ganz bisschen stolz drauf. Natürlich, aber du weißt selber, man darf nicht zufrieden oder stolz sein, sondern man muss immer weiter Gas geben, weil die anderen wollen uns natürlich wieder von diesem Platz Nummer 1 wegbekommen.
Aber wie geht das? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ihr einen Demeter-Anspruch habt, den in das normale Supermarktregal reinbringen wollt, dann seid ihr erstmal teurer als die anderen und müsst irgendwie gucken, dass die Leute das Premium bezahlen.
Sind wir in 90% der Fälle, wenn du dir einen klassischen Orangensaft anschaust. Also Ingwer-Shots ist einfach eine Produktkategorie, wo der Grundpreis, da ist jemand gestartet damals als Startup, die sind heute insolvent, die haben für so eine kleine Flasche 330 Milliliter ein UVP von 10 Euro gesetzt. Ja, das ist irgendwie ein Literpreis von 30 Euro. Ein Apfelsaft, da mühst du dich irgendwie ab, 1 bis 2 Euro Literpreis zu generieren. Jetzt haben die da irgendwie 15% Ingwer mit reingemacht und haben plötzlich 30 Euro. Also der Grundpreis für Ingwer-Shots wurde sehr hoch angesiedelt durch die Startups.
Aber dann sollte euch ja jetzt der konventionelle Wettbewerb auch sehr schnell unterbieten können.
Wir werden auch unterboten. Wir werden auch unterboten von den Handelsmarken. Also wenn ich mir anschaue, was die Händler haben ja alle. Ingwer-Shots sind die einzige Produktkategorie im Bereich der fruchthaltigen Getränke, die sich in den letzten 3 Jahren positiv entwickelt hat. Und die hat sich nicht nur positiv entwickelt, sondern die ist wie eine Rakete durch die Decke gegangen mit 440% Wachstum. Das ist die Rettungskategorie für Fruchtsaft und für Fruchtsaftmarken. Fruchtsaft steht wirklich mega unter Druck. Die Zahlungsbereitschaft ist total niedrig für Fruchtsaft. Deswegen gehen auch immer mehr Fruchtsafter pleite. Und Ingwer-Shots waren für uns offen gestanden auch ja, wertvoll, um uns als Unternehmung positiv am Markt zu halten und diese ganzen Investment in Vertrieb und Marketing überhaupt leisten zu können.
Wie sieht's dann in den anderen Kategorien aus? Weil ihr wollt jetzt wahrscheinlich nicht nur auf Ingwer setzen, sondern ihr wollt ja, du hast ja gesagt, die Mission ist wirklich zu gucken, wie kriegen wir Bio oder sogar Demeter dorthin, wo der Standardkunde rumläuft.
Die Challenge ist, Bio mit dem Anspruch, den wir haben in der Qualität, ist im Regelfall 50-100% teurer in der Erzeugung. Die Akzeptanz der Kundinnen und der Kunden für das Preis-Premium, was sie bereit sind, mehr zu zahlen für ein spürbar nachhaltigeres Produkt, die liegt circa bei 20%. Das heißt, wenn wir ein Produkt verkaufen nach dem Motto, ja, aber ich bin hier Bio und Demeter, dann ist das ungefähr für 3-5% der Deutschen wirklich kriegsentscheidend, relevant. Dann kaufen die wirklich deswegen dein Produkt. Das heißt, je mehr wir Commodities verkaufen, Orangensaft im LEH in Demeter-Qualität zum doppelten Preis wie konventionell, brutal schwer. Das heißt, wir brauchen immer andere Supertrends als Rückenwind, zum Beispiel das Thema Gesundheit. Also der Kaufgrund darf im Regelfall nicht alleine die Nachhaltigkeit oder Bio sein. Das ist spätestens seit Corona sind die Menschen nochmal viel, viel mehr fokussiert auf den Primärnutzen gegangen. Also was bringt mir dieses Lebensmittel? Proteine ist den Menschen, ich pauschalisiere heute, ja, ich übertreibe und pauschalisiere in jeder meiner Antwort, um es zuzuspitzen, um es deutlich zu verdeutlichen. Ja, ich sag nicht, dass das die Wahrheit ist, was ich sage, aber da ihr mir zuhört und ich sozusagen eure Zeit nutzen darf, möchte ich die Sachen pointiert vorbringen. Also, den Menschen ist das heutzutage fast egal, gerade den jüngeren Generationen. Wir haben einen Backlash bei den Nachhaltigkeitsthemen. Das wurde alles abgeschrieben. Ja, das ist ja das, was mich aufregt. Und ich habe auch aufgehört, mich aufzuregen, sondern wir haben es einfach eingesehen und haben gesagt, wir müssen an die Supertrends anknüpfen, die da draußen sind. Proteine, Gesundheit, Longevity, fermentierte Lebensmittel. Und dann bringen wir durch die Hintertür, weil uns das halt so wichtig ist, Bio und Demeter mit. Aber viele Menschen kaufen uns einfach wegen der Produktleistung für sich selbst. Das ist der geilste Ingwer-Shot. Das ist der leckerste Raw Kombucha im Markt. Also wir sind der schweren Überzeugung, Bio oder wir sind das nachhaltigste Produkt, ist kein echtes Alleinstellungsmerkmal. Das ist für zu wenig Menschen relevant, um wirklich Bums hinzubekommen im Regal, um Platz zu bekommen. Wir werden einfach an den konventionellen Marken gemessen. Es gibt keinen Bio-Bonus mehr da draußen.
Wir werden in der Drehzahl, im Ertrag, in allen Punkten werden wir 1:1 mit konventioneller Ware verglichen. Das heißt, wir sollen bitte in der Lieferkette etwas fürs Gemeinwohl tun, Boden, Wasser, Luft schützen, faire Arbeitsbedingungen etablieren. Aber da draußen im Regal müssen wir uns einfach mit den konventionellen Dingen messen. Und das ist die geile Challenge und die nehmen wir dankend an. Das heißt, du musst mit weniger Geld besser sein als die anderen. Das heißt, du musst halt besser sein.
Das heißt, kommunikativ richtet sich die Hauptmessage bei euren Produkten sozusagen auf Gesundheit, auf Geschmack. Und nebenbei wird erwähnt, by the way, du kaufst dir hier auch wirklich was, was quasi gut für die Umwelt, für den Boden und für unser Gemeinwohl ist. Aber Hauptkommunikationspfad ist sozusagen der individuelle, persönliche Nutzen direkt für den Kaufenden.
Also ich sag mal, bis vor Corona, da haben wir tendenziell 60% auf den Sekundärnutzen, also Biodiversität, Biolandwirtschaft, schützt das Grundwasser, rette die Vögel, die armen Bienen. Also da dachten wir, wir sprechen das Herz an, wir sprechen das Herz der Menschen an und das ist doch, muss doch für jeden logisch sein, waren zum Teil auch moralisierend unterwegs und gerade durch Corona haben wir nochmal gemerkt, dass das halt einfach ein Gros der Zielgruppe, die wir neu erobern möchten, die wir einfach brauchen, um mehr Bio nachzufragen in der Landwirtschaft, gar nicht interessiert. Und deswegen haben wir radikal, haben die Plätze auf dem Tandembike sozusagen gewechselt, nach vorne den Primärnutzen, Gesundheit, was bringt mir das jetzt für meine Gesundheit, für meine persönlichen Ziele? Und hinten auf dem Tandem genauso engagiert wie vorher, weil wir finden das einfach wichtig, aber in der Kundenkommunikation haben wir es komplett umgedreht und erwähnen dann danach. Und bei Völke kannst du dir immer gewiss sein, wir kümmern uns darum, dass es wirklich aus guter landwirtschaftlicher, ökologischer Praxis stammt.
Wenn ihr sagt, ihr wart moralisierend unterwegs, was wäre das für ein Statement gewesen? Und wenn, also wirklich das Wording sozusagen. Und wenn du jetzt sagst, wir gehen auf den individuellen Nutzen, wie klingt das dann in ganz wenigen Worten? Weil ihr habt ja nur so einen offenen Ingwer-Shot, passt ja nicht viel drauf.
Naja, also wenn du sagst, hey, du demonstrierst bei Fridays for Future, warum trinkst du noch die konventionelle Mate mit 2C? Guck dir das YouTube-Video an. Wir waren in Südamerika und haben die konventionelle Mate-Plantage gefilmt. Die ist tot. Komm lieber mit uns in den Dschungel und trink unsere Mate aus fairer Mate, die in regenerativer Agroforstwirtschaft gewachsen ist. So, das war die komplizierte Message. Wir haben 15.000 Euro ausgegeben, um das zu dokumentieren. Und es haben sich auf YouTube 200 Leute angeschaut. Wow.
Das heißt, ihr hattet wirklich quasi so im Stil von einer investigativen Recherche, so wie Sneakerjagd von Flip oder sowas. Einer von euch wahrscheinlich persönlich, ich nehme an, da war wahrscheinlich sogar einer von euch vier Brüdern dann vor Ort, ist hingeflogen, hat investigativ gefilmt und hat dann euer Agroforst-System als Kontrast gesetzt.
Ganz genau.
Eben, um eigentlich auch so ein bisschen die Schiene schlechtes Gewissen machen.
Ist so. Ja, so nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass bei den Grünen auf dem Parteitag immer noch konventionelle Mate getrunken wird, die in Südamerika den Urwald vernichtet. So, und jetzt gehen wir lieber andersrum und sagen, hey, liebe Kundin, lieber Kunde, du trinkst wahrscheinlich den ganzen Tag Wasser. Naja, und wenn du mal was mit Geschmack trinken willst und was richtig Geiles genießen willst, dann kannst du einfach immer Vögel kaufen. Weil wir machen die geilsten Getränke, da kommt kein Scheiß rein, das ist handwerklich hergestellt. Das ist das echte, wahre Produkt. Deswegen, wenn du dir was Tolles kaufst, du besitzt ein iPhone für 2.000 Euro, du setzt eigentlich immer auf Produkte, wo du sagst, hier kriege ich die Perfektion im Zusammenspiel aller Komponenten. Und wenn du blind ein richtig leckeres Getränk kaufen kannst, dann kaufst du Völke. Und den Rest, keine Angst, darum kümmern wir uns. Aber darum müssen wir dich gar nicht behelligen. Du kriegst bei uns den besten Geschmack und wir kümmern uns, dass es auch für die anderen gut ist.
Das Krasse ist, ich habe gesehen, bei manchen Produktgruppen habt ihr dann sogar einen 30% Aufschlag geschafft. Also, dass ihr wirklich so ein Premium schafft. Wie habt ihr da die Kunden abgeholt?
Der Fruchtsaftmarkt ist sozusagen das Segment, wo wir, also da haben wir jahrelang große Verluste gemacht, sogar siebenstellig. Das haben wir mit anderen Produktgruppen wieder kompensiert. Aber im Fruchtsaftbereich haben wir an vielen Saftflaschen eigentlich oft noch 50 bis 70 Cent draußen rangeheftet, weil wir halt das besonders nachhaltige Ananas-Projekt in Sri Lanka aufgebaut haben, wo halt irgendwie nicht 0815 Bioanbau mit Plastik und sonst was gemacht wird, sondern innovative Pionierprojekte vorangetrieben oder beim Pink Grapefruitsaft oder also wir haben ja inhaltlich immer Themen, gerade bei Fruchtsaft und dort ist das Preisniveau so niedrig. Da ist, haben wir für 7 bis 8 Euro den Liter verkauft, umgerechnet, während vegetarische Brotaufstriche, die zu 90% aus Sonnenblumenkernen bestehen, irgendwie für 15 Euro das Kilo verkauft wurden. Also die Zahlungsbereitschaft für Saft einfach sehr, sehr niedrig. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen relativ radikalen Cut und führen diese neue Saftflasche ein, die korrekt auch ein bisschen an Smoothies und Shots erinnert. Weil vorher hatten wir die sogenannte VDF-Flasche. Das war ökologisch sehr sinnvoll, so eine Poolflasche.
Was heißt VDF-Flasche?
Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie. Das sind 200 Mostereien in Deutschland, die diese Flasche benutzen. Nachteil ist bloß, wenn ich das Bio-Demeter-Produkt habe und ich nutze die gleiche Verpackung wie 180 konventionelle Betriebe, dann ist das zwar super ökologisch, aber letztendlich wäre das so, wie wenn Mercedes-Benz die Karosserie von Dacia nutzt. Das würde halt auch nicht so richtig funktionieren, weil wir haben eine Zielgruppe, die will konsequent ein Premium-Produkt. Ja, und die sind auch für konventionelle Smoothies aus Bonn bereit, 4,70 Euro zu zahlen, weil das halt lustig aussieht und ein Keramikdruck auf der Flasche ist und ein geiler Spruch, dass da gespritztes Bananenpüree drin steckt und alles konventionell, das ist den Leuten scheißegal. Es sieht halt geil aus und es ist lustig. Und so haben wir halt gesagt, wenn wir bei Fruchtsaft, wir können unsere Produkte nicht unter Wert verkaufen. Wir haben aber auch keinen Bock, unseren Ethos in der Lieferkette zu reduzieren oder aufzugeben. Deshalb, wir haben die Preise bis zu 38% für Fruchtsaft erhöht. Im Gegenzug ist natürlich der Absatz gesunken, mehr als 20%. Aber das ist doch okay. Lasst uns lieber weniger machen und bei unseren Werten bleiben und dann mit diesem neuen Preisniveau wirklich den Menschen auch signalisieren, das ist das Produkt halt wert. Ja, wir müssen unsere Produkte wertig vermarkten. Im Preiskampf kannst du in der Lieferkette nichts Nachhaltiges aufbauen.
Krass, aber das heißt jetzt, ihr hattet quasi, weil das ist ein super spannender Stilkonflikt, Standardisieren von Flaschen und gerade Glasflaschen auch im Mehrweg ist ja eigentlich aus Nachhaltigkeitssicht unglaublich sinnvoll und wichtig, um redundante Rezyklatsysteme zu vermeiden und dergleichen, um Logistik kanalisieren zu können. Und da habt ihr gesagt, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und ich glaube, ihr habt teilweise sogar, während ihr in den Bioläden Mehrweg Glas habt, habt ihr teilweise im Lebensmitteleinzelhandel, im konventionellen, habt ihr Einwegprodukte.
Das ist auch total lustig. Da kommen dann irgendwelche Fernsehsendungen um die Ecke und sagen, der Bioschwindel. Da sage ich auch nur, hey Leute, hört doch bitte einmal zu. Wenn ich Coca-Cola bin oder eine große nationale Marke, dann kann ich Mehrweg im LEH durchsetzen. Da zahlst du bei den nationalen Getränkelogistikern auch schnell mal 100.000 Euro Listungs-WKZ für einen Artikel. Das erwartet ihr von mir als kleinen Völkel? Das schaffen wir gar nicht. Der LEH sagt, nein, ich mache das hier nicht mit der Leergutlogistik. Wir schaffen das nicht. Ihr seid zu kompliziert. Dann erzwingt das zum Beispiel ein Händler, eine Edeka-Region. Dann sagen 15 Getränke-Fachgroßhändler, ja, uns wurde das jetzt aufgedrückt. Ja, ist ja nicht schlimm, ich lasse die Ware halt draußen stehen. Komisch, die kommt so verstaubt im Edeka-Markt an. Naja, irgendwie läuft's nicht, ne? Ruf ich mal einen Außendienst an, kann Abfeudeln kommen. Das heißt, du musst wirklich dieses System, das Vermarktungssystem, hat keinen Bock auf Stress, hat keinen Bock auf Veränderung, das ist alles furchtbar träge. Und deswegen sagte ich Tricks, wir müssen überall Kompromisse machen. Wenn wir sagen, wir wollen alles richtig machen, die nachhaltigste Flasche, alles Mehrweg, alles Demeter, alles richtig machen, keine Limonade mit Zucker, dann gibt es uns nicht mehr. Wir sind unter Feuer, ja? Wir stehen unter Druck. Da kommt morgen Influencer-Drink um die Ecke, dann verkaufen die 200 Millionen Einheiten in 2 Jahren, ja? Also wir müssen überall Kompromisse machen. Und wo wir keinen einzigen Kompromiss machen, null, das ist Bio und unsere Qualität und unser Anspruch, wie wir wirtschaften. Aber es ist richtig, dass wir Einweg machen. Wir machen jedes Chaos, wir machen jedes Kuddelmuddel mit. Wir können, das ist immer so süß. Die Leute sagen, ja, aber ihr habt doch gesagt, ihr seid Öko. Warum fährt ein Jurek ein Dieselauto? Ja, Mann, weil ich muss halt pünktlich in der Rewe-Zentrale ankommen. Wenn ich dieses Gesetz breche, weil die Ladesäule nicht funktioniert habe, dann komme ich schon allein deswegen nicht ins Regal. Versteht ihr? Wir müssen an allen Stellen es genauso gut machen wie unsere konventionellen Mitbewerber. Die geben dem Handel im Regelfall mehr Spanne als wir, weil die einfach viel mehr Geld haben. Die haben mehr Spanne. Die produzieren das Produkt für 23 Cent und verkaufen das für 43. Ich produziere es für 35 Cent und verkaufe es für vielleicht 48 Cent. Das heißt, unsere Premium, Preispremium in der Erzeugung, im Einkauf ist viel, viel höher als das, was wir in der Vermarktung durchsetzen kann. Wenn ich dann dem Einkäufer noch sagen muss, naja, nehmen die mal raus, die sind konventionell und nimm jetzt mein Produkt und dann hast du 10% weniger Spanne, dann lächeln die mich an und sagen, du Jurek, ich hab dich mega lieb und du bist immer so heißblütig und ja und so voll dabei, ich spür das und privat habe ich auch einen Huhn und pflück da die Eier. Aber sorry, ich krieg im Convenience-Kühler keinen Platz für dich, weil deine Spanne ist scheiße und die Drehzahl ist auch scheiße. Jetzt mach doch mal endlich eine nationale Werbekampagne im Fernsehen. Ja, ich kenne da so eine schwarze Cola-Marke, die macht andauernd Plakatwerbung. Ich kenne da eine Smoothie-Marke, die sind so lustig, Jurek. Könnt ihr das nicht auch mal machen? Und dann sage ich, Junge, ich habe das Geld dafür nicht, weil ich versuche hier nachhaltige Landwirtschaft zu gestalten. Und das ist, also verstehst du, das ist, wir können nicht alles richtig machen. Sorry.
Ich muss da jetzt mal kurz nachfragen. Ja. Ich merke, du hast ja gerade selber gesagt, dass du heißblütig unterwegs bist. Also das Thema scheint dich schon sehr zu beschäftigen und aufzuregen.
Naja, das ist halt süß, weil in dieser Debatte werden immer Einzelfragmente rausgenommen. Und wenn du sagst, Achtung, wir sind eine Bio-Company, wir versuchen hier Sachen umzuändern und besser zu machen, dann kommt immer einer um die Ecke und sagt, ha, ich hab's endlich herausgefunden, die bescheißen doch auch. Die machen Einwegflaschen. Ich dachte, ihr seid die Ökos. Und dann drehen die sich ihre konventionelle PET-Flasche auf, weil das ist ja in Ordnung. Die sagen ja auch nicht, sie sind die Guten. Das ist ja konventionell. Die saufen alle Spezi, Alter. Spezi, konventionell gesüßt.
Ja, ich wollte da mal kurz rein, weil das aus Kommunikationssicht ein super spannender Punkt ist, weil der gerade für nachhaltige Unternehmen und Nachhaltigkeitsprofis super schwierig ist. Konsumenten haben lieber jemanden, der in seiner Kommunikation kongruent ist, auch wenn er das anbietet, was er macht, scheiße ist und er auch sagt, es ist scheiße, aber dann haben sie das Gefühl, okay, ich kriege zumindest das, was, also face value, ich kriege das, was versprochen wird. Und wenn genau das, was du schreibst, wenn quasi ein Biohersteller sagt, wir machen 90% richtig, in dem einen Punkt sind wir schlecht und dann der Konsument das Gefühl hat, so, ah, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann, dann ist das für die weniger wert, dass er 90% gut macht, als quasi das Gefühl, eine in sich 100% sofort einfach verständliche Kommunikation zu haben. Wie löst ihr das auf?
Ja, Zackes, da nehme ich gern Nachhilfe bei dir. Wir sind einfach offen. Ich habe auch, also auch im Vorwege zu dieser Fernsehsendung wurden wir informiert. Also wir versuchen einfach aufzuklären und immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier nicht in Schönheit sterben können, sondern unser Ziel ist es halt, dieses Value-Behavior-Gap, 7-12% Bio-Anteil versus 60% finden es toll, dass wir da alles für machen, dass wir da sozusagen weiter in Richtung 30% Bio bis 2030 kommen und dass der Mehrwert, den wir in der Gesamtbilanz haben, deutlich größer ist. Die anderen machen ja auch Glaseinweg, die anderen machen auch PET und Dose und nur weil wir die guten Bios sind, können wir jetzt nicht das alles sein lassen. Ich stehe einfach nicht bei DM Drogeriemarkt, wenn ich sage, ich kann nur Glas Mehrweg, weil DM Drogeriemarkt ist auf Drogerieartikel spezialisiert, die können jetzt nicht 2048 Märkte mal einen Bagger anrollen lassen, Pfandautomaten ausstellen, da hinten stinkende Getränkeflaschen lagern. Das heißt, wir müssen uns schon nach den Marktgegebenheiten richten. Wir sind too small, um das große System so richtig doll umzustoßen. Deswegen müssen wir immer wieder Kompromisse machen. Und da, wo die Kundinnen und Kunden sich drauf verlassen können, ist, wir machen nie Kompromisse bei Bio, nie Kompromisse bei der Qualität und nie Kompromisse, wie wir in der Wirtschaft miteinander arbeiten wollen. Aber wir müssen manche Sachen, wir müssen Tode sterben, um unsere Mission relevant und groß zu machen.
Habt ihr das mal durchgerechnet? Also, weil das ist ja eine völlig legitime Rechnung zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Einweg, sonst finden wir gar nicht statt. Und du hast ja auch gesagt, die Mission ist bis 2030 30% Bio im Standardregal zu haben. Das heißt quasi eure Mission, der euch verpflichtet.
Das, was du sagst, habt ihr das mal berechnet? Da kannst du dich zu Tode berechnen. Bis heute gibt es keinen, also die streiten sich ja auch, ist Mehrweg besser? Ist PET Mehrweg besser? Ist Elopak besser? Letztendlich hängt das immer von ganz vielen Grundannahmen ab. Wie viel Kilometer wird die Flasche wirklich transportiert? Also je kleiner der Radius ist, wenn ich, sag mal, die Ware nur 200 Kilometer um meinen Kirchturm herum transportiere, dann ist im Regelfall Glas Mehrweg die beste Ökobilanz. Aber sobald ich, unser Absatzgebiet ist ja auch sehr stark Süddeutschland, weil dort die Kaufkraft und Bioaffinität ein Stück weit höher ist als im Norden, schon dann ist die 0,7 Glas Mehrwegflasche gar nicht mehr die nachhaltigste Lösung. Dann müssten wir vielleicht eigentlich PET Mehrweg nehmen. Das wird uns aber wieder gar keiner mehr abkaufen, weil die sagen, oh, Bio im Plastik, Skandal, das ist, kann doch nicht nachhaltig sein. Also das heißt, die Wahrnehmung, die Kundenwahrnehmung hat oft nichts mit der Realität zu tun, weil die Realität ist so brutal komplex und deswegen unsere Realität, die wir für uns haben und woran wir glauben und wovon wir überzeugt sind, ist, dass die ökologische Landwirtschaft einen großen Beitrag dazu leisten kann, gesellschaftliche Themen nicht zu lösen, aber zu helfen. Also das Thema Klimawandel, Landwirtschaft als CO2-Senke, faire Wirtschaft, faires Wirtschaften auch über Ländergrenzen hinweg. Wir haben das Thema der Flüchtlingsströme. Ist doch kein Wunder, wenn wir andere Länder ausbeuten oder mit Billigimporten überfluten, wenn die Menschen vor Ort in ihrer Heimat keine Perspektive haben zu überleben. Kein Mensch verlässt doch freiwillig seine Heimat. Juhu, weg von zu Hause. Das mag niemand. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Das hat aber mit unserer Art des Wirtschaftens zu tun. Also das ist unsere Kernüberzeugung. Ökologische Landwirtschaft und die Demeter-Landwirtschaft ist elementar wichtig, um als Gesellschaft und hier auf dem Planeten etwas zum Positiven zu drehen. Und dem muss ich alles andere unterordnen. Und da fülle ich auch in Aluminiumdosen ab. Ja, ich muss einfach, das Thema ist ja, ich muss überall, wo ein rotes Produkt aus Berlin namens Coca-Cola verfügbar ist, dort muss ein richtig geiles Bio-Produkt daneben stehen. Das verkauft sich aber nicht, weil es Bio ist, sondern das muss mega überzeugen. Und um da überall hinzukommen, müssen wir halt Kompromisse machen.
Mega spannender Punkt. Ich hatte das in der Folge, das ist schon, ich glaube, fast 2 Jahre her mit Mikros aus der Schweiz. Und die Nachhaltigkeitsverantwortung, ich hatte halt auch das Beispiel, ne, worüber regen die Leute sich auf? Über 1 Millimeter, noch nicht mal ein, wahrscheinlich ein Mikrometer Plastikfolie um die Biogurke. Aber die Relation ist eigentlich der Footprint der Gurke, nicht des Plastiks.
Ist so.
Also die Frage ist, wie ist die Gurke entstanden, wie viel Wasser, wie viel Energie, wie viel Pestizide fließen da rein? Dieser Footprint ist einfach gigantisch größer als die Plastikfolie außenrum. Und wenn diese Gurke dann quasi 2 Wochen hält und nicht verfault und tatsächlich gekauft wird, ist in Summe die Bilanz besser.
Das ist es, genau.
Aber ein ganz schwieriges Thema, das eben richtig zu kommunizieren und da die Konsumenten mitzunehmen und zu erklären, warum das clever ist, da mitzugehen.
Da müsste ich ja eigentlich noch einen Sticker auf die Gurke machen. Dieses Bio-Gurke mit Plastikfolie reduziert Food Waste um 40% und deshalb ist ihre Bilanz um 20% besser als die Bio-Gurke ohne Plastikfolie. Und so viel Kommunikationsplatz haben wir nicht.
Und dann schon bei Prozentrechnung steigt der Konsument auch schon wieder aus. Ja.
Genau. Und dann kommt die Emco um die Ecke. Also das ist ja auch brutal. Ne? Wir leben aktuell einfach in Zeiten, wo auch von der Politik und überall die Nachhaltigkeitsziele, das Vorwärts, ja, einkassiert wurde. Und deswegen, da bringt es nichts rum zu jaulen, sondern wir müssen halt gucken, dass wir im Hintergrund bleiben wir die gleichen Völkels wie vor 10 Jahren, wo wir immer nur Bio und Demeter skandiert haben. Aber nach vorne hin, zu den Kundinnen und Kunden und auch zum Handel hin, die wollen halt von uns hören, geile Spanne, dreht sich, hiermit lockst du Konsumenten in deinem Laden, die viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Und die Kundinnen und Kunden wollen halt hören, dieses Produkt ist gesund, tut dir gut. Ja, ja, und wir kümmern uns um alles andere. Du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber zu 90% geht es darum, den Menschen vitale Lebensmittel zu liefern. Und das Schöne ist, das ist ja gar nicht schwer. Weil mittlerweile ist die Qualität ganz vieler Lebensmittel so grottig schlecht. Das ist so auf Rendite optimiert, da ist ein Flüssigei drin, das kommt gar nicht aus Europa, das kommt aus Käfighaltung, da ist Zuckeraustauschstoffe. Wenn du dir diese ganze, es wird so viel Müll verkauft und das sind Boomfirmen, die durch Social Media groß gemacht werden, aber wirklich ungesund sind für den Körper. Das heißt, wir haben ein gigantisches Businesspotenzial, weil die Kundinnen und Kunden noch nie so hart, darf man hier schlimme Wörter benutzen, Zackes?
Ja.
Okay.
Darf man.
Die Kunden wurden noch nie so hart verarscht wie heute. Wir sind an einem Hochpunkt oder Tiefpunkt der Lebensmittelqualität. Das ist alles gestreckt mit Zucker, Aromen, Süßstoffen. Und das schadet einfach unserem Körper. Also bitte, lass uns zurückkommen zu kurzen Zutatenlisten, zu Ehrlichkeit, handwerkliche, ich kann auch im industriellen Stil Handwerk betreiben. Wir brauchen große Mengen. Da ist so viel Scheiße, die wir verdrängen müssen. Ja, und dann sinken plötzlich die Folgekosten fürs Gesundheitssystem. Also wir diskutieren noch über eine Zuckersteuer. Junge, hast du schon mal vor der Grundschule gestanden eine Stunde und dir die ganzen dicken Kinder angeguckt? Die kämpfen ihr Leben lang mit Adipositas. Wie sollen die da schon wieder jemals wieder runterkommen?
Darf ich da kurz rein? Weil gerne. Ich weiß, in dem Podcast habe ich das gehört, das ist auch so ein Thema, über das du dich gerne wahrscheinlich zu Recht aufregst, sind und genau das macht den Bogen zu der quasi zur Schule oder auch zur Grundschule. Das ist einfach dieses harte Business für Influencer, die entdecken, oh geil, ich bin Influencer, ich habe Reichweite auf Instagram oder YouTube, ich launch mal schnell eine Eistee-Marke. Werd damit unglaublich erfolgreich. Und ich glaube, darauf hast du abgezielt, dass da einfach super, super viel Mist drin ist.
Stopp. Da ist vielleicht nicht super viel Mist drin, aber da ist halt kein Stück Zukunft drin. Es ist doch, das ist einfach ein Business. Das muss man ja nicht bewerten. Das ist doch, ist einfach ein Geschäft. Instagram, Social Media, Reichweite, das soll halt monetarisiert werden. Aber da, wo ich mich aufrege, ist, dass ich sage, hey, warum guckt ihr nicht hin? Dann ist dein Produkt vielleicht nicht bio, weil es die Zielgruppe nicht interessiert und du machst halt immer nur Sachen, die jemand interessieren und die auch jemand bezahlt. Aber zum Beispiel Tee, konventioneller Teeanbau, du weißt es selber, in Indien, Pestizideinsatz, en masse, das sind wirklich prekäre Arbeitsbedingungen. Warum klemme ich mir denn von 25 Cent Gewinn an der Packung nicht 2 Cent und mache den Tee, oder ich verzichte vielleicht sogar auf 3 Cent und mache den Tee und den Zucker bio und ich schreibe es gar nicht rauf. Aber wir müssen einfach mehr Mengen bio und Fairtrade, echte Nachhaltigkeit. Und das kann sich jeder, also wenn ich eine Million auf dem Konto habe, das Lebensglück steigt doch nicht mehr von einer Million zu 10 Millionen. Das hört doch irgendwie bei, weiß ich nicht, irgendein Einkommen, 500.000 oder irgendwo.
Bei 200.000 hört das schon auf.
Irgendwo hört das doch auf. Und das Wissen ist doch überall verfügbar. Zur Not frage ich Co-Pilot oder ChatGPT, wie werde ich glücklich im Leben? Und die Gier frisst an der Stelle einfach das Gehirn. Und deswegen finde ich das nehme ich nicht ernst. Ja, jemand, der mit Lebensmittel-Startups erfolgreich ist, aber nicht nachhaltig in der Lieferkette, nicht bio, nicht bio-fair-trade, da sage ich so, okay, du hast hier das alte Modell nochmal groß aufgezogen, herzlichen Glückwunsch, schön für deine Kasse.
Jetzt haben wir viel geschimpft.
Nee, du hast ja kein Schimpfen. Ja gut, wir schimpfen nicht.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, was macht ihr anders? Also mit welchen Partnern arbeitet ihr? Wie wirtschaften die? Und wie geht ihr mit diesen Partnern auch anders um? Ich habe es auch in der Recherche gesehen, ne? Ihr habt wirklich Herausforderungen. Du hast zum Beispiel Partner, die haben ein richtig schlechtes Erntejahr, hat zu viel geregnet und so weiter. Und dann kann es halt sein, dass die Preise für den Rohstoff durch die Decke gehen.
Das Schöne ist, je krisenhafter die Zeiten werden, und die werden durch den Klimawandel immer krisenhafter, dass die echte Zusammenarbeit, das Partnerschaftliche, auch das Freundschaftliche, ist das, was in den nächsten 3 bis 5 bis 10 Jahren das ökonomisch Sinnvollste sein wird. Dann werden auch alle versuchen, damit zu starten. Aber wir müssen damit früher starten. Wir müssen auch den Mut haben, Sachen richtig zu machen, auch wenn sie sich noch nicht richtig rechnen. Also Beispiel schwarze Johannisbeeren. In Normaljahren kosten die in Osteuropa 70, 80 Cent bio. So, wir haben einen Kontrakt, also wir haben einen Landwirt, der hat angerufen und gesagt, Mensch Völkel, ich lese immer in der Zeitung von euch, ich finde das irgendwie geil, wie ihr das macht. Ich habe Bock, irgendwas mit euch zu machen. Ach so, und ich habe schon 10 Hektar Aronia für euch angebaut. Die will ich auch nächste Woche liefern. Wir Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mensch, wir brauchen doch gar kein Aronia, es gibt aktuell eine Aronia-Schwemme. Dann haben wir gesagt, ja, aber wir brauchen schwarze Johannisbeeren. Komm, wir machen einen Deal. wir nehmen dir jetzt die nächsten Jahre immer deine gesamte Aronia-Ernte ab. Dann haben wir hier im Tank 100.000 Liter Aronia-Saft rumschwimmen. Keine richtige Verwendung, gebundenes Kapital etc. pp. Aber du machst für uns bitte schwarze Johannisbeeren. Gesagt, getan, er hat schwarze Johannisbeeren angebaut. Ja, welchen Preis brauchst du denn? Du sagst, ja, so 1,50 oder 1,40. So, dann kannst du sagen, kostet doppelt so viel wie in Osteuropa. Was soll das denn? Wie soll ich denn das verkauft kriegen? So, dann haben wir es gemacht. Und letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ein Jahr mit mega beschissener schwarze Johannisbeerernte. Da hatten die bis zu 2,30 Euro das Kilo gekostet. Auch aus Polen, auch aus Osteuropa. Er hat mutig, hat in der Nacht vor dem Frost, hat Strohballen in seinem Feld aufgestellt überall, hat für 50.000 Euro alle Büsche mit Vlies abgedeckt, hat die Strohballen angezündet, hat erfolgreich seine Büsche vor dem Frost geschützt, hat fast eine volle Ernte eingefahren und dann haben wir gefragt, ja, um welchen Preis? Ja, 1,50 hatten wir doch immer besprochen. Also er hat den gleichen Preis wie immer genommen. Das ist ja die Partnerschaft. Das heißt, du hast dann das Delta zum Marktpreis. Also das gleicht sich aus. Und je schlimmer die Zeiten werden, also diese Schwankungen werden einfach immer größer. Und früher hatten wir immer 1 bis 2 Rohwaren in der Krise. Ja, mal ist der Apfel, mal der Orangensaft. Aber mittlerweile kollabieren die Systeme. Ja, das heißt, der Klimawandel und diese Starkwetterereignisse, heftige Niederschläge, Dürre, also nach einer langen Dürre, wenn es dann viel regnet, kann der Boden ja auch kein Wasser mehr vernünftig aufnehmen. Das wird immer heftiger. Das heißt, dieses Menschliche und diese Beziehungsfähigkeit, dass wir nicht nur über das Geld reden, sondern dass wir uns als Menschen begegnen und schauen, was brauchst du, was brauche ich. Preis ist ja nur eine Abkürzung. Das ist ja auch für den Landwirt und für den Bauern ist es vielleicht wichtig, wie er bei uns anliefert, wie spontan er anliefern kann. Wie gehen wir mit Übermengen ab? Wenn er 30% mehr hat, fangen wir dann an, den Preis kaputt zu reden und zahlen nur noch die Hälfte oder zahlen wir dann auch noch den vollen Preis? Also es gibt viel mehr als den Preis. Preis ist gut, um Kommunikation zu reduzieren, aber wir müssen die Kommunikation wieder erweitern auf viele Faktoren und diese echte Partnerschaft leben. Und das hat sich wirklich in den letzten Jahren für uns sehr stark ausgezahlt. Das heißt jetzt nicht, dass wir jedem die doppelten Marktpreise zahlen können, aber dennoch, das müssen wir immer im Hintergrund haben. Wir sind nur erfolgreich, wenn wir unsere Bauern und Bäuerinnen, wenn wir die Landwirte gemeinsam mit unserem Erfolg denken, weil die Zeiten werden so beschissen, da hat ansonsten gar keiner mehr Bock, in Deutschland Biolandwirtschaft für uns zu betreiben oder in Europa. Die haben so ein hohes Wetterrisiko mittlerweile und auch Auflagen, dass wir mit denen wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten müssen.
Mega spannend. Also ich habe das im Vorfeld gesehen, dass du hast an einer anderen Stelle geschrieben oder einer deiner Brüder, dass bisher waren Preisschwankungen normal so von 50-60% aus den Gründen, die du genannt hast. Mittlerweile können das bis zu 500% sein.
Ist so.
Und das ist ja eigentlich auch immer das Argument für viele andere sozusagen, kenne deine Lieferkette, um diese Daten zu haben. Und das ist so eins der Hauptargumente aktuell in der Nachhaltigkeitsbubble, ne? Resilienz aufbauen, weil die Daten in der Lieferkette vorhanden sind. Aber den schönen Aspekt, den du hinzufügst, ist, es kommt nicht auf die Daten, also die Daten braucht man, aber viel wichtiger ist die empathische Partnerschaft mit den Lieferanten.
Was bringt dir denn, ja, der günstigste Lieferant, wenn plötzlich irgendeine Straße geschlossen wird, weil sich irgendwer wieder abschießt gegenseitig und du hast in Deutschland alles abgebaut? Aber deine gesamte Firma steht still, weil du halt in Deutschland gar keiner mehr dieses Teil herstellen kann. Weil gar keiner mehr Bock hat, so lohnintensive Kulturen in Deutschland anzubauen. Das heißt, wenn wir einmal den auch unseren regionalen Lieferanten zeigen, wir wollen, dass ihr nur noch Kartoffeln und Getreide macht und dieses ganze Anstrengende, wo man Erntehelfer braucht und, das lassen wir mal lieber. Also wir müssen schon zeigen, dass wir für die da sind. Dann Bauern und Bäuerinnen, das sind im Regelfall so coole und herzliche Leute. Und die haben wirklich das Herz am rechten Fleck. Die schlagen, das ist ja kein Job. Das ist ja so eine richtige Berufung. Das Herz schlägt dafür. Aber die brauchen halt verlässliche Partner. Weil viele Kulturen, kannst du ja jetzt nicht sagen, so ich mache mal jetzt ein Jahr schwarze Johannisbeere und dann rechnet sich das ganz toll. Sondern das sind im Regelfall Langfrist-Kulturen, Rhabarber, auch über mehrere Jahre. Und da müssen Sie einfach wissen, wenn jetzt eine neue, die Glasschilfzikade auftritt zum Beispiel, ein neuer Schädling, der wegen den warmen Wintern überwintert und sich massenhaft verbreitet, habe ich dann einen Kunden, auf den ich zählen kann, oder sagt er, du, Vertrag ist Vertrag, ist mir doch egal. Also dass dieses zusammen ist die Lösung für die Krise und die Krise ist der neue Dauermodus.
Und wie sieht es da aus bei der Konkurrenz? Also ich meine, euer Modell ist wirklich diese partnerschaftlichen, empathischen, das heißt auch im Dialog geführten Lieferkettenbeziehungen hin zu den Persönlichkeiten dahinter. Du hast ja gesagt, ob das jetzt der Bauer in Deutschland oder in Osteuropa ist, den ihr persönlich kennt, oder auch den Ingwerbauer in Südamerika, in Peru. Das ist das eine Modell. Auf der anderen Seite hast du jetzt wirklich so diese riesigen Großeinkäufer aus China oder den Niederlanden, die wahrscheinlich, weiß nicht, sogar sind wahrscheinlich dann so Börsendynamiken, Neoliberale, oder? Also wie lange könnt ihr euer Modell dagegen behaupten?
Das ist immer wieder schwierig. Das haben wir zum Beispiel auch bei Ingwershots mit unserer eigenen Marke. Und deswegen ist unsere eigene Marke so wichtig, die Marke Völkel. Da können wir die Preise selber festlegen. Da haben wir ja die Gestaltung. Deswegen müssen wir immer, wir produzieren ja auch Private-Label-Marken im Bio-Bereich, also für Handelsketten, deren Eigenmarken. Und da merken wir je nach Kunde, dass wir schon manche einfach nur gegen den Preis gehen. Und da sind dann im Regelfall mittlerweile auch die konventionellen Produzenten, die haben einfach größere Maschinen und Anlagen. Und die gucken, also da hat jeder einen anderen Einkaufsethos. Manch einem reicht einfach das Bio-Logo. So, also da gibt es ganz viele Schattierungen in der Qualität, in der Fairness, im Umgang. Andere kaufen, so wie du sagst, sie sagen so, ich biete jetzt $2, wer möchte mir 500 Tonnen Ingwer liefern? So. Und dann kaufen sie halt dort oder kaufen in China oder hier oder da. Ich will da nichts zu sagen. Das sind oft diejenigen, die die Aufträge gewinnen. Wir sind nie der günstigste, aber wir sind im Regelfall der Beste mit der besten Leistung. Und unser Wachstum zeigt, glaube ich, dass unser System oder unsere Überzeugung, dass sie langfristig tragfähig sind. Also ich glaube, dass dieses Sprunghafte und Neoliberale, das hat komplett versagt in meinen Augen. Wir sehen ja, dass die Demokratie sogar bedroht ist. Ja, es hat einfach nicht funktioniert, die Verteilung des Wohlstandes, weder in Deutschland noch in Europa. Also der Markt regelt das nicht, sondern wir Menschen, wir müssen das gemeinsam regeln. Und deswegen Konkurrenz hin oder her. Ich habe mich vorhin ein bisschen heiß geredet und auch aufgeregt, pardon. Letztendlich ist das nicht unser Thema, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir einen richtig schönen, stabilen, begeisternden Job für die Kundinnen und Kunden abliefern. Und damit meine ich im ersten Fall die EndverbraucherInnen. Und dann wird der Rest sich regeln. Und das, was wir hier machen im Wirtschaftsleben, das ist, glaube ich, schon das, was sich viele Kundinnen und Kunden auch wünschen.
Aktuell habt ihr 160 Millionen Umsatz, also so viel wie noch nie in der Völkel-Historie. Ihr seid kräftig am Wachsen, personell als auch in den Warengruppen, hast du ja schon erzählt. Wie investiert ihr das Geld? Also was sind die Ziele für die nächsten Jahre und wie investiert ihr das Geld? Investiert ihr das in andere Anlagen, in Marketing, Thema Energieversorgung? Also wie schaut ihr, dass quasi mit dem Wachstum nicht auch euer Footprint signifikant sich erhöht?
Das ist für uns eine Riesen-Challenge. Also wir sind hier stark, auch natürlich bei so einem starken Wachstum haben wir starke Partner an unserer Seite, also Banken, die uns bei diesem Wachstum unterstützen. Und das ist wirklich eine Riesen-Challenge, weil unsere Margen sind halt deutlich niedriger als die der konventionellen Marktbegleiter. Also mit einer hippen schwarzen Cola zu etwas höheren Preisen kannst du deutlich mehr Geld verdienen als mit Biozeug. Und das ist schon eine Challenge, dann so ein schnelles Wachstum überhaupt zu finanzieren, weil wir gehen ja von, ich sag mal, 15-20% Wachstum pro Jahr aus. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern, die wollen das Geld von uns ja dann auch in der Ernte sehen. Und die brauchen die Kohle dann auch, um neues Saatgut zu kaufen. Dann muss aber der Lager mitwachsen, dann muss der Außen, du musst eigentlich ja immer vorfinanzieren und vorinvestieren. Das heißt, sämtliche Investments in Vertrieb und Marketing, die kommen ja erst 2-3 Jahre später zurück oder vielleicht ein Jahr später. Das heißt, das Thema Wachstumsgeschwindigkeit, da sind wir schon hart an der Kante. Doller und schneller können wir eigentlich auch finanzmäßig gar nicht wachsen, weil du das Wachstum halt finanzieren musst. Und wir wollen uns auch nicht verstolpern. Die Qualität ist das Wichtigste, dass wir unserem Ethos treu bleiben. Also ich sag mal, der Stress und die Verantwortung steigt halt auch, wenn sich deine Losgröße verdoppelt oder verfünffacht. Dann liefert dir mal eine Glashütte schlechtes Glas und plötzlich hast du 100.000 Flaschen, die du gar nicht verkaufen kannst. Also da gibt es so viele spannende Themen. Wegen dieser schnellen Veränderung in der Welt kannst du so eine Firma sozusagen wie den menschlichen Organismus immer wieder grunderneuern. Also ich bin bei uns ja der Vertriebs- und Marketing-Mensch und natürlich weiß ich, was Jakob an Projekten hier mit seinem Team stemmt. Und das ist wirklich gigantisch. Vor 2 Jahren hat Jakob uns von dem Schritt überzeugt, zum Beispiel ein Biomasse-Heizkraftwerk zu bauen, um endlich weg vom Gas zu kommen. Und die ganz genaue Zahl kenne ich nicht, aber ich glaube, mittlerweile substituieren wir fast 80% unseres Gasbedarfs und generieren das halt aus Altholz und heimischem Kronholz. So, also aus Altholz und Kronholz. Das heißt, ja, die Wertschöpfung läuft hier in die Region. Wir haben einen nachhaltigen Brennstoff, eine nachhaltige Energieversorgung. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage installiert, mit der wir auch unseren Wasserverbrauch, weil zum Beispiel müssen die Möhren, die wachsen ja auf lehmigem Boden, die müssen intensiv gereinigt werden. Und dort konnten wir unseren Wasserverbrauch deutlich reduzieren und gleichzeitig noch aus den Biostoffen, also das, was im Abwasser enthalten war, wird jetzt Biogas produziert. Und deswegen, also das ist das Tolle bei uns Brüdern. Ich bewundere es zutiefst, wie Jakob tief in diesen Themen steckt und so. Und der hat so ein unheimliches technisches Verständnis und Wissen und einfach eine Neugierde und denkt von links nach rechts. Also der guckt sich nicht einfach nur andere Saftfirmen an, sondern die wollen am liebsten immer Völker angucken, sondern der denkt wirklich quer, denkt sich selber technische Anlagen aus, überlegt sich, wenn ein Landwirt eine sensible Rohware hat, wo schnell das Aroma verfliegt, weil wir wollen ja nicht mit Aromen arbeiten, sondern wir wollen ja das echte Rosenblütenaroma aus handgepflückten Rosenblüten bis in unsere Produkte bekommen. Oder wie machen wir es mit den Holunderblüten? Also Jakob hat einfach, weil er diese technische Leidenschaft und den hohen Verstand hat, dass der Teufel steckt wirklich im Detail. Es ist nicht einfach nur die Frage, ist die Glasflasche Mehrweg oder Einweg, sondern wir schauen halt sehr professionell dahin, wo wir etwas optimieren können, sodass im Regelfall, und das haben wir in den letzten 2 Jahren geschafft, die Ressourcenverbräuche der Firma Völkel gesunken sind, Gas, Wasser, Strom, obwohl wir den Output erhöht haben.
Wenn ich da kurz rein darf, war ein super spannender Punkt. Ich habe also grobe Zahlen, ne? Aber ihr investiert wirklich an allen Ecken und Enden. Ich glaube, ihr habt 20 Millionen in ein automatisiertes Hochregallager gesteckt.
Das kommt als nächstes. Das Hochregallager, aber als letztes haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk gebaut für ca. 10 Millionen Euro. Aber da war diese Iran-Krise ja auch noch gar nicht absehbar. So, also dann kommen dann doch immer wieder so Katastrophen, wo du einfach merkst, krass, es war auch richtig mutig zu sein. Ich weiß auch, Jakob, der muss uns ja dann immer von Millioneninvestitionen auch ein Stück weit überzeugen und ermutigen. Und verstehst du, so als Vertriebsmensch, da will dir jetzt jemand erklären, warum so einen 7-stelligen Betrag in eine Wasseraufbereitungsanlage. Also da steckt schon jeder von uns Brüder auf Boris im Einkauf. Unser Herz brennt wirklich für die fachlichen Themen. Ja, wir nicken hier nicht nur und unterschreiben irgendwas, sondern wir stecken tief in den fachlichen Themen drin und machen das zu unserem eigenen Thema mit unseren erfahrenen Teams.
Ich halte mal nur kurz ein, um den Bogen fertig zu machen. Also heißt, ihr werdet eben so rund, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, 20 Millionen in das Hochregallager stecken. Ihr habt an einer anderen Stelle in das Holzschnitzelheizkraftwerk investiert. Ihr habt 1 Million in das Thema investiert, was du gesagt hast, mit der Wasseraufbereitung, Korrekt. Wo ihr dann 20 Millionen Liter Wasser spart. Also ihr investiert von den 160 Millionen Jahresumsatz sehr große Beträge immer wieder in so wirklich grundlegende deutsche Mittelstandsthemen wie Automatisierung, Wasseraufbereitung, Energieeffizienz und das parallel zu den in den letzten 5 Jahren eingestellten neuen Vertriebsmannschaft und so weiter. Also das heißt, ich finde das super spannend, in Summe zu sehen, dass ihr an ganz vielen Themen innerhalb von Deutschland investiert und das sich unterm Strich dann bezahlt macht, weil wir sehen, die Welt wird immer volatiler Und all die Risiken, die jetzt vielleicht vor 2 Jahren noch nicht absehbar waren, sind plötzlich da und eure Strategie ist aufgegangen. Also an der Stelle einfach, ich finde das wichtig herauszuarbeiten, für andere Unternehmen zu sehen, warum es sich lohnt zu investieren, gerade in Krisenzeiten. Und nicht zu sagen, wir warten nochmal 2 Jahre, bis die Straße von Hormuz vorbei ist.
Wir investieren hier wirklich bis zu 20 Millionen Euro am Standort, also oder in Völkel. In Prozesstechnik, in Verbesserung der Abläufe etc. pp. Zum Beispiel ein anderes Beispiel. Früher bist du in eine Safthalle gegangen, hast das Licht angemacht. Ganze Halle war hell. Da sagt Jakob, nee, es muss doch nur da hell sein, wo gerade jemand ist. So, mehr erzähle ich nicht. Ja, aber auch da gibt es ja Techniken. Und dann rechnest du das durch, guckst dir das noch woanders an und plötzlich hast du die nächsten 3 Jahre es halt nur noch dort hell in der Halle, wo gerade ein Mensch ist oder eine Maschine. Ja, also dieses ich mache den Lichtschalter an und alles ist hell, ja. 12.000 Quadratmeter sind hell, dabei sind gerade nur auf 300 Quadratmeter irgendwer Zugange. Also der Teufel steckt wirklich im Detail. So, und wir müssen der effizienteste und beste Betrieb ja im Fruchtsaftbereich sein, um unseren Nachhaltigkeitsanspruch und auch die oft höheren Einstandspreise, die wir als Bio haben, um das sozusagen auch in der Fabrik ein Stück wieder wettzumachen. Also es gibt keinen Bio-Bonus im Handel oder irgendwo, sondern wir werden einfach an den Kennziffern der konventionell agierenden Unternehmung gemessen.
Wenn ich da kurz nachhaken darf, ihr investiert super viel, ihr habt all diese unterschiedlichen Dynamiken von manche Warengruppen wachsen, gleichzeitig passiert am anderen Ende eine andere Energieeffizienz, Wasser wird im Kreislauf geführt. Ich habe versucht, bei euch auf der Webseite zu gucken, wie ihr das dokumentiert an eure Kunden. Und ihr seid, du hast ja selber gesagt, mit 450 Mitarbeitenden könnt ihr euch jetzt gerade aussuchen, ob ihr reportet oder nicht und wie ihr das aufbereitet. Und ich hatte mal, glaube ich, einen Nachhaltigkeitsbericht aus 2020 gefunden. Ich weiß, ihr seid GWÖ zertifiziert und da sogar mit einer richtig hohen Punktzahl, aber ich konnte jetzt keinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht finden. Irgendwie der von 2020 war sehr schön aufbereitet.
Also du Zackes, du siehst das Abbild der Realität, wir kommen gar nicht hinterher. Es gibt, und das sagte ich ja auch, bevor du die Aufnahme gestartet hast, hier ist nicht alles Gold, was glänzt bei Völkel. Ja? Also auch wir haben zu wenige Parkplätze oder wenn du irgendwo bei Kunu nachliest, dann sind wir auch, also du hast als so eine Firma immer 1000 Themen, ja, wir sind nur männliche Geschäftsführer, also wir haben keine vernünftige Kantine, jeder könnte noch mehr Geld verdienen, also wir haben einfach 1000 Themen, der aktuelle GWÖ-Bericht ist überfällig, bloß wir nehmen gerade eine neue Produktionslinie für fast 14 Millionen Euro in Betrieb, da müssen jetzt die Maschinen lernen, miteinander zu tanzen. Also dieses Wachstum musst du auch als Organismus stemmen und da haben wir so einigen Wachstumsschmerz. Das heißt, ja, uns fehlt auch Man- und Woman-Power. Es ist nicht so, dass wir uns alles hier aussuchen können. Wir sitzen hier auf dem Dorf, hier wohnt der Storch und der Biber und 180 weitere Einwohner. Die Leute sagen, ja, kann ich bitte 5 Tage Homeoffice von Hamburg aus machen? Ansonsten finde ich Völkel ganz toll. Bloß gerade in Zeiten von KI, was macht uns aus? Naja, dass wir Menschen sind. Und fürs Menschsein brauchst du auch menschliche Begegnung, auch zum Kunden hin. Und das heißt, wir haben definitiv Wachstumsschmerzen. Wir haben hier auch keine schicke große Firmenzentrale, irgendein riesen Öko-Prunkbau. Nein, hier werden alte Wohnhäuser umgebaut zu Büros. Und die haben auch nicht immer alle ein bodentiefes Fenster. Also ja, wir haben Wachstumsschmerzen. Und das ist eine Challenge. Ne? Jetzt suchen wir gerade Grafiker, morgen suchen wir dies, übermorgen das. Also schnell wachsen mit überschaubaren Finanzmitteln, keinen Investoren und vergleichbar kleineren Margen als konventionellen Wegbegleitern, das ist schon einfach eine Challenge. Das heißt, es wird einen weiteren Nachhaltigkeitsbericht geben, auch einen neuen GWÖ-Bericht, aber manchmal sind wir an einigen Ecken und Kanten auch verspätet.
Ich sag mal so, ihr seid ja schon GWÖ-zertifiziert. Ihr hattet schon gute Berichte, dass jetzt da in den letzten 1 oder 2 Jahren drastisch ist. In die andere Richtung ging eher unwahrscheinlich. Aber das heißt für mich, ihr habt einfach gerade so viel vor der Brust, dass ihr gesagt habt, auf der Prio-Liste ist die Umsetzung wichtiger als die Dokumentation oder quasi das freiwillige Berichten.
Auch bei einem GWÖ-Bericht werden technische Kennziffern mit einbezogen. Aber wir machen wirklich viele Sachen selber, ja? Also du kannst dir für Stundensatz 500 Euro einen Programmierer holen, der Industrie 4.0 programmiert. Oder du machst es halt Dir ist es gelungen, jemanden abzuwerben, der früher bei VW gearbeitet hat oder sonst wo. Also wir haben ja wirklich, wir arbeiten wenig mit Werbeagenturen zusammen. Wir machen wirklich ganz viel in-house, in der Technik, im Marketing, in vielen Bereichen, weil wir diese Gewinnmargen anderer Unternehmungen, das können wir uns halt nicht so richtig leisten. Das heißt aber auch ein GWÖ-Bericht, das ist hier kein, das ist kein Marketing-Report, sondern da müssen halt auch andere zentrale Dienste außer Unternehmung mitwirken, die zum Beispiel auch eine neue Linie in Betrieb nehmen. Und du weißt selber, wenn du 14 Millionen investierst, dann bist du halt auch darauf angewiesen, dass dann da bald eine Flasche hinten rausläuft und du anfängst, das ganze Ding wieder zu refinanzieren. Das heißt, es gibt bald einen neuen GWÖ-Bericht von uns, aber das schnelle Wachstum, das streitet sich schon um die gleichen Ressourcen. Und wenn du 85% Lieferquote hast und hohe Strafzahlungen an den Handel leistest, weil du regelmäßig nicht alles liefern kannst, dann ist das in dem Punkt dringender, als wenn du zum 20. Mal sagst, yo, wir sind nachhaltig und GWÖ, weil am Ende sagen alle zu dir, schön, dass du GWÖ bist und wir klatschen jetzt auch alle mal, aber du bist halt 30% zu teuer.
Kurz die letzten zwei Fragen, Jörg. Das eine ist, du hast ja gesagt, ihr müsst ganz, ganz, ganz viele Prios setzen und das ist eine super quasi komplexe Angelegenheit. Nur kurz so, was sind eure grüne, rote und schwarze Linien, sage ich mal. Du hast ja vorhin gesagt, ihr macht zum Beispiel Kompromisse im Bereich Verpackung, einfach weil ihr dadurch überhaupt erst im Handel stattfindet. Punkt. Das heißt, da wart ihr flexibel. Gibt es andere Bereiche, wo ihr sagt, so, wir gucken mal, und dann Bereiche, wo ihr sagt, nee, das fassen wir nie an?
Ich habe zum Beispiel das Thema Fuhrpark. Wir setzen jetzt erstmalig im Außendienst reine E-PKWs ein, aber nicht für alle. Ja, also wir haben gewisse, wir sind Außendienst, eigener Außendienst kostet unheimlich viel Geld und du bist einfach darauf angewiesen, dass die 7-8 Kunden pro Tag besuchen, so und so viel Stops machen und in manche haben ein sehr großes Gebiet. Wir können uns halt nicht so viele Außendienstler leisten wie konventionelle Cola-Marken oder sonst was. Die haben alle ein kleines Gebiet, da kann ich auch mit dem Elektroauto fahren. Bloß, wo es keinen Kompromiss gibt, das ist bei uns die Qualität. Das ist unsere Überzeugung, dass Bio- und Demeter-Landwirtschaft ein Teil der Lösung für aktuelle Probleme und Probleme der Gegenwart ist und dass wir Teil eines fair und gemeinschaftlich wirtschaftenden Wirtschaftssystems sein wollen. Und dass die Leistung, also dass auch das, was hier die Unternehmung erbringt, dass das halt eine Teamleistung ist. Also wir wollen menschlich und wir wollen einfach das machen, wo man doch auch im Herzen spürt, das ist der richtige Weg. Aber wir müssen Tode sterben, ja, bei der Verpackung, bei der Logistik. Also du kannst nicht gleichzeitig Logistikrevoluzzer sein, Verpackungsrevoluzzer, überall Revoluzzer, sondern wir sind halt an dem Punkt, dass wir sagen, hey, warum sind denn nur 10% der Lebensmittelumsätze in Deutschland Bio? Ja, wir wollten 2030, das ist übermorgen, wollten wir bei 30% sein. Ist jetzt schon gerissen. Und im Herzen sagen ja eigentlich 60% der Shopper, sie finden Bio toll. So, und das ist unser Ziel. Und da müssen wir hin. Deshalb bei uns wird auch weiterhin Touran mit 2,0 Dieselantrieb gefahren. Auch ich fahre manchmal einen Verbrenner-Pkw. Also wir müssen überall Kompromisse machen und wo wir halt keinen Bock. Und das ist für uns wirklich die rote, gelbe Linie. Ist einfach die Bioqualität. Wir haben kein konventionelles Produkt im Sortiment. Nicht eins. Und bitte rufe mich an, wer sagt, wenn es davon eine zweite Firma in Deutschland gibt, die Nationalgetränke vertreibt, die nur Bio macht. Nur Bio. Das ist unsere Überzeugung. Und da rütteln wir auch nicht dran. Du kannst viel Kompromisse machen, aber letztendlich ist ja nicht unser Business, Business zu machen, sondern unser Business ist, deutlich mehr Bio ins Regal durch die Kehlen gluckern zu lassen. Und ja, in dem Sinne bin ich auch sehr dankbar, dass du heute uns deine Zeit, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, weil auch das gehört dazu. Jeder da draußen, der uns heute hört und nachher in die Kantine schlendert, schaut bitte nach, was steht denn in euren Kühlregalen in der Kantine? Womit stimmt ihr denn ab? Steht ihr für Nachhaltigkeit? Wollt ihr die Gesundheit eurer Mitarbeitenden fördern? Also meldet euch bei Völke oder einem anderen ökologisch agierenden Getränkeunternehmen. Und das sind halt die kleinen Entscheidungen, wo wir wirklich gucken müssen. Liegen dann nur mit Süßstoff gesüßte Kaugummis und Zuckerware an der Kasse? im Supermarkt oder sind da auch zwei nachhaltige Alternativen, vielleicht mit weniger Zucker und Bio, ja? Also es gibt hochfrequente Lagen im Supermarkt und überall. Und überall müssen wir halt auch ein Bioprodukt in die Pole Position bringen. Und dem Thema würde ich mich jetzt wieder widmen.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Jurek. Ich glaube, das nehmen wir als Abschlussappell. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und für dein flammendes Plädoyer und vor allem auch die Einsichten, wie sich eben nicht nur das Plädoyer raushauen lässt, sondern wie man es de facto dann auch umsetzt. Vielen Dank.
Sehr gerne, Zackes. Alles Gute dir und bis bald.
Was für eine Ehre, euch bis zum Schluss dabei zu haben. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge auch spannend sein könnte, dann freue ich mich enorm, wenn ihr sie teilt. Und wie immer, folgt mir einfach auch im Newsletter, zackes.com/newsletter, zackis.com/newsletter. Dort sammle ich alle Infos und Entwicklungen ein, die ich links und rechts vom Podcast bei den ganzen Events einsammle. Oder auch die ein oder anderen kostenfreien Ressource, manchmal auch Tickets für Nachhaltigkeitsevents. Also es lohnt sich auf jeden Fall. zackes.com/newsletter. Bis zur nächsten Folge.